Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Und heute habe ich mir jemanden eingeladen, da freue ich mich nämlich ganz doll, dass er zugesagt hat. Und auch sehr spontan, dafür danke ich dir. Und begrüße hiermit sehr herzlich Daniel.
Hi, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich euch mal wieder in der Wechselzone besuchen darf. Es ist ja, mein letzter Besuch ist ja, glaube ich, schon relativ lang her. Umso schöner, dass ich euch nochmal Hallo sagen darf.
Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr und ich höre schon die ganze Jubelstürme, dass du wieder dabei bist. Wir haben auch paar interessante Themen dabei, oder beziehungsweise ich habe mir ein tolles Thema ausgedacht, womit ich dachte, da kann man bestimmt ganz gut mit dir drüber reden, aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal, Daniel Zimmer, wie geht's dir für die Leute, die euren Podcast jetzt nicht hören?
Mir geht's insgesamt ganz gut. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal davon. Bin jetzt in meiner zweiten Urlaubswoche. Und wenn ihr euch bei jemandem bedanken wollt, dass es seit 2 Wochen durchregnet, dann bitte bei mir. Weil ab dem Tag, wo ich freitags ausgestochen habe und in meinem Sommerurlaub verschwunden bin, bis zu dem Tag, wo ich am Montag wieder der Lohnarbeit nachgehe, ist kontinuierlich für jeden Tag Regen angekündigt. Und danach wird es, glaube ich, einfach trocken. Das heißt, da schon mal bin ich euer persönlicher Petrus und habe die Regenzeit gebracht. Aber sonst geht's mir ganz gut. Vor kurzem kleine Verletzung beim Laufen gehabt, die ich aber nach einer Woche Laufpause tatsächlich dann wieder auskurieren konnte. Da hatte ich mal wieder mehr Glück wahrscheinlich, als mir zusteht. Und von daher sitze ich hier ganz froh und munter. Und ja, wie geht's dir?
Ja, bei mir läuft's eigentlich ganz gut. Ich habe so mein Trainingsalltag sieht so aus, dass er wie immer unbeständig ist. Eine Zeit lang mal wieder ein bisschen am Laufen. Bei mir ist es halt auch so, dass ich jetzt momentan sehr schlecht hier so vom Haus weglaufen kann, mache ich jetzt mal in Anführungsstriche. Deswegen, da du ja anscheinend dran schuld bist, dass das Wetter so schlecht ist, kann ich eher so ein bisschen momentan auf dem Laufband trainieren, so laufmäßig, aber ich habe dann so gemerkt, dass mir so ein bisschen dann davon irgendwie die Fußsohle wehtut, wenn man jetzt so viele da drauf läuft. Deswegen habe ich dann das gemacht, was jeder gute Sportler tun würde in meiner Situation, und habe meinen Zwift-Account wieder aktiviert. Deswegen bin ich jetzt wieder auf der Rolle unterwegs, was eigentlich auch wieder eigentlich ganz cool ist, aber gerade heute, wir nehmen jetzt hier am Freitag, den 4. August auf, um mal so ein bisschen euch ins Bild zu holen, war hier bei uns schönes Wetter, und auf der Heimfahrt von der Arbeit ich habe Entscheidung zwischen Fahrradfahren und Rasenmähen, der jetzt schon seit 3 Wochen nicht gemäht worden ist. Weil dreimal darfst du raten, wofür ich mich entschieden habe.
Ich fürchte für den Rasen, oder?
Ja, so sieht's aus.
Ich glaube, das ist die Marktlücke, oder? Dass man so ein, also es gibt elektrisch betriebene Rasenmäher, es gibt immer noch welche ohne Strom, aber wo ist der Rasenpedalometer, wo man sich draufsetzt und tretend irgendwie aus eigenem Kraftaufwand den Rasen abmetzeln kann? Also ich glaube, das ist die Marktlücke, die es da irgendwie zu in der Stunde der Stromknappheit, die wir gerade noch so umgehen konnten, können wir Papa Habeck einen Gefallen tun und da vielleicht den Rasenpedalometer an den Start bringen.
Ja, ich sehe uns schon bei Höhle der Löwen.
Bitte nicht.
Es gibt ja diesen mit der Hand, kennst du den, wenn man den vordrückt, dass der dann so erst sich bewegt und ist einfach wie so eine runde Spirale. So einen habe ich mir jetzt vorgestellt, nur dass mit den Füßen, was wahrscheinlich besser funktionieren würde. Aber ja, das, wie gesagt, war auch so ein bisschen mühsam, weil ich habe ja ein Elektro, ich wollte jetzt nicht auf Benziner gehen und so viel habe ich jetzt auch wegzumähen, aber wenn du 3 Wochen lang halt nicht mähst im Sommer, dann steht es so hoch, dass der Elektro schnell auch mal dann sagt, ja, ich bin zu schwach. Aber es ging noch, also vor allem, ja, ein bisschen Problem ist natürlich, dass das Gras darunter nass ist, aber ja, jetzt, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf die Rasenpflege kommen, von daher lass es mal wieder zurück Richtung, was ich nur sagen wollte, genau, zu deinem, dass du hier für schlechte Wetter verantwortlich warst, genau dieselbe Unterhaltung hatte ich jetzt mit meiner Frau die Tage gehabt, gestern, dass sie sagte, ich gucke das erste Mal im Leben die Frauennationalmannschaft und die scheiden aus. Ich glaube, ich habe den Pech gebracht. Ja, nein, es lag nicht an dir.
Es lag nicht ausschließlich an ihr.
Genau. Nee. Ja, die haben davor ja auch schlecht gespielt gegen Kolumbien, glaube ich.
Das ist vollkommen richtig. Ich möchte an der Stelle auch, weil gerade ist ja die Zeit der spannenden Sportevents und ich bin ja kein großer Fan von Fußballnationalmannschaften, aber ich bin großer Fan von Weltmeisterschaften per se im Sport, deswegen großer Shoutout. Ich glaube, jetzt an diesem Wochenende sind die UCI World Championships Und ich habe mir heute schon den halben Tag Bahnradfahren angeschaut und irgendwie Downhill der Junioren und Juniorinnen. Und gerade diese Downhill-Wettkämpfe, die sind da dermaßen den Berg runtergebrettert. Also wer irgendwie ein GCN-Account hat oder Eurosport empfängt und oder sich nachher irgendwelche Replays angucken will, macht das gern. Das ist vollkommen irre. Finde ich wahnsinnig. Macht wahnsinnig Bock irgendwie auch selber mal naja, für den Downhill zu fahren nicht, aber mal auf so einer, bist du schon mal auf so einer Bahn gefahren? Stelle ich mir komplett krass vor.
Ja, das ist so ein unerfüllter Traum von mir, dass ich das auch gerne mal machen würde, auf so eine Bahn zu fahren. Einfach mal auch mit so einem richtig geilen Bahnrad, weißt du? Das ist sowieso eine kleine Marktlücke, dass man da so eine Bahn sich hier hinstellt. Da ist er wieder. Sehr gut.
Jetzt höre ich dich wieder, ja, perfekt.
Sehr gut. Was hast du noch gehört?
Dass es ein unerfüllter Traum von dir war und dann war der Traum scheinbar so unerfüllt, dass hier unser Telekommunikationsdienstleister gesagt hat, der bleibt auch besser mal unerfüllt.
Genau. Der bleibt unausgesprochen. Ja, nee, genau, da können wir ja gerade wieder einsteigen. Ja, also genau, das wäre so ein unerfüllter Traum. Das ist für mich auch so eine Marktlücke, dass irgendeiner sich mal so eine Bahn hier hinstellt und die Leute können da drauf mal fahren. Mhm. Aber auch richtig mit den richtigen Rädern, die auch fahren, ohne Bremsen, ohne Gang. Ja. Aber ich glaube, da bist du mir im Vorteil, weil du kennst ja Fixie. Bin noch nie in meinem Leben Fixie gefahren.
Ja, also Fixie fahren macht ja unglaublich Laune. Aber ich habe an meinem Fixie so eine Flipflop-Narbe. Das heißt, ich kann mein Hinterrad drehen und kann entweder wirklich richtig Fixie mit mitlaufenden Pedalen fahren. Und bin aber mittlerweile geswitcht auf den Freilauf, weil mich das wirklich kirre macht, dass du auch in den Kurven immer mittreten musst, dass du bergab immer mittreten musst. Das ist nichts für mich. Also ich habe das Ganze so ein bisschen für mich entschärft. Heißt aber natürlich auch, dass ich jetzt die Bremsen wieder nutzen muss, weil das ist natürlich der Vorteil, wenn die Pedale mitlaufen, dass du mit ein bisschen Technik und sehr viel Selbstüberzeugung natürlich auch irgendwie durch Gegendruck bremsen kannst. Aber es ist schon, mal so durch so ein Velodrom brettern, ich glaube, das ist schon. Aber das ist steiler, als man denkt, glaube ich. Ich glaube, wenn du da nicht die Geschwindigkeit drauf hast, geht einem auch ganz schnell die Düse.
Ja, vor allem, wenn dich da so, also ich lag ja schon mal, also ich war ja schon mal auf so einem Zeitfahrrad und auf Auflieger habe ich auch schon mal gelegen. Und das ist halt, wenn du es nicht gewohnt bist, ist das schon echt übel. Und wenn ich bedenke, dann, keine Ahnung, was, 100 Metern kommt schon die erste Kurve. Mhm. Und dann musst du auch mitlenken, das ist dann schon ein bisschen was anderes, glaube ich. Also ja, das, ja, ich glaube, das bleibt erstmal ein unerfüllter Traum. Von daher, ja, vielleicht irgendwann mal. Aber ja, wo du sagst ja gerade, in Glasgow geht's ja gerade gute Sache. Jetzt am Wochenende gibt's auch viele schöne Events da, auch das Straßenrennen und so, da freue ich mich auch schon drauf. Und das Gute ist, am Wochenende ist, da kann man wenigstens ein bisschen gucken, weil ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf Entzug, weil immer, wenn ich jetzt die letzten Wochen heimgekommen bin, da lief immer bei mir Eurosport und nebenbei irgendwelche Tour de France und so. Und frag mich nicht, warum. Ja, also ich habe mir so ein bisschen die Klassiker angeguckt, die waren immer ganz cool, aber das war ja dann auch irgendwann vorbei, gell? Und das lief auch, glaube ich, immer nur so, sag mal, 3-4 Tagesrhythmus. Und dann kam Giro, das hat mich so gar nicht interessiert. Echt? Wirklich so gar nicht interessiert. Ich weiß nicht warum. Ich finde ja den Giro echt cool. Mhm. Also das ist ja so sogar eine, also ich meine, ich liebe ja Italien. Das ist ja, also wenn du sagst, du wirst die nächsten 15 Jahre in ein Land eingesperrt, dann bitte Italien. Das, aber irgendwie dieses, ich habe da geguckt, aber es lag auch vielleicht so ein bisschen an den Profis, die da am Start waren, die haben mich alle nicht so gekriegt. Mhm. Ja, und dann Tour de France habe ich, glaube ich, von Anfang an habe ich die so verfolgt und ich habe das komplett durchverfolgt und dann kamen direkt die Frauen hinterher, da habe ich das auch noch mit verfolgt und das, aber ich habe gesehen, du hast auch die Frauen verfolgt.
Ja, tatsächlich leider nicht so intensiv wie die Herren Tour de France, weil wir da gerade selber im Urlaub waren, da habe ich mir abends dann immer diese Recaps angeschaut, diese erweiterten Highlights da von GCN. Das finde ich auch echt cool, dass die das anbieten, nicht nur ARD-mäßig, hier habt ihr 7 Minuten und fresst, sondern dass die GCN ja immer eine relativ großzügige Highlight-Zusammenfassung machen, auch bei der Herren-Tour de France. Ja. Aber ich habe tatsächlich dieses Jahr angefangen, 1-2 Klassiker auch, um dann den Giro zu gucken. Und ich hatte richtig Bock auf den Giro, aber das lag auch daran, dass ich den Giro noch nie richtig verfolgt habe. Und ich finde Remco Evenepoel, finde ich halt schon ein wahnsinnig interessanter Radfahrer. Aber den hat's ja...
Ich bin den übelst überschätzt.
Ja, den hat's ja... Also ich glaube, sein Problem ist ja... korrigier mich. Ich habe das ja im letzten Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast, habe ich das ja schon sehr dezent eingeleitet, indem ich darauf hingewiesen habe. Ich bin mit großer Euphorie, aber sehr wenig Wissen dabei, was Radsport angeht. Und das gilt natürlich auch da. Aber ich glaube, sofern ich das als Laie beurteilen kann, hat man schon immer das Gefühl, Remco hat in diesem Radsport-Peloton schon auch nicht die geilsten Handling-Skills von seinem Fahrrad. Und auch nicht, also, oder zumindest fällt, finde ich immer auf, wenn er im Peloton unterwegs ist, manchmal wirkt das wie so ein Fremdkörper. Und ich finde, es ist nicht immer nur Pech und Zufall, wenn er dann in irgendwelchen kuriosen Situationen oder Stürzen involviert ist. Dass, wenn ihm da so ein Hund auf die Strecke läuft, da kann er natürlich tatsächlich nichts für. Aber irgendwie, irgendwie habe ich oft das Gefühl, wenn er da so im Peloton ist, es fällt, finde ich, schon ein bisschen auf, dass er nicht seit Jugendalter an im Radsport unterwegs ist.
Ja, ja, also da ist glaube ich auch der, wie heißt das, der Hund begraben.
Nee, also, ich hoffe, der ist nicht begraben.
Nee, also ich glaube, der ist ja noch recht jung. Ja, und ich glaube, da fehlt ihm so ein bisschen noch die Erfahrung im Peloton zu fahren, weil ich glaube, das ist schon sehr, also vor allem, wenn du die Leute um dich herum nicht so gut kennst. Also ich meine, die ganzen Profis, die da jetzt ja auch fahren, die auch wirklich, also das ist ja auch, ich denke mal, so eine Gruppe, die sich alle so untereinander kennen, zumindest die jetzt bei der Tour de France auch starten oder sowas, da kommen vielleicht mal so 2-3 Leute dazu. Und dann kann man sich da, glaube ich, eher vertrauen, weil du fährst da wirklich Schulter an Schulter. Ja? Da darfst du halt nicht so, sag ich mal, so Zuckung machen und so. Ich meine, er ist halt jemand, der so als Star aufgebaut wird. Und der ist dann halt da mittendrin und ja, ich weiß nicht, wie die anderen so akzeptieren. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Podcast von Rick Zabel. Kennst du den?
Der wurde mir neulich schon mal empfohlen, ich habe noch nicht reingehört.
Z, glaube ich. Also. Ja, also ich höre den auch mal hin und wieder. Ihr wisst ja, Sport-Podcast höre ich immer beim Sport und da ich nicht so viel Sport mache, hänge ich bei manchen echt hinterher. Auf jeden Fall hat er mal erzählt, wie das so im Peloton dann so abgeht. Und er sagte halt auch, wenn du da halt neu bist und da keinen kennst und dann da führst du nicht einfach so Unterhaltung oder sowas, da bist du halt wirklich, da musst du gucken, dass du da irgendwie Leute findest, mit denen du so Vertrauen aufbauen kannst, ja, weil du bist da auch nicht so gut akzeptiert. Das war echt interessant, was er so für Einblicke gegeben hat. Also kann ich dir mal empfehlen, kann man sich anhören. Vielleicht, wenn es sind einige Folgen draußen, musst du dir manchmal die Beschreibung durchlegen, um was es geht, weil nicht alles ist immer, ja, so. Weil auch ganz, welche Folgen sehr interessant sind, die mit seinem Papa, da hat er ein paar gemacht, die kann ich echt empfehlen. Und sonst hänge ich auch hinterher, also ich kann dir gar nicht sagen, welche wirklich gut sind, aber so ein paar sind da echt, tun da wirklich schon so raus, stechen. Ja, genau, so viel zu dem Podcast. Worauf ich nochmal hinaus wollte, ist die Frauen. Wie gefällt dir das denn so? Weil das ist ja ein bisschen anderes Format als jetzt bei den Herren. Ja, erstmal viel kürzer und auch, also von der Strecke her, aber auch von dem Event, weil da geht's nur eine Woche. Bei den Männern geht's halt 3 Wochen. Ich finde das manchmal bei den Männern schon so ein bisschen langatmig, gerade so die, ich sag mal, Überführungsetappen nenne ich das ganz gerne. Ja. Das sind nämlich die Etappen, die so flach sind für die Sprinter, so, um einfach von einer Stelle zur anderen zu kommen. Also da denke ich mir manchmal, ja, dann machst du 2 Wochen und dann passt das.
Ich fand es dieses Jahr, um mit den Herren anzufangen, fand ich dieses Mal ein bisschen herausstechend, dass es dieses Mal, fand ich, irgendwie spannender war. Es gab eben weniger diese, sag ich mal, rein Sprinter-Etappen, sondern es ging irgendwie direkt ja schon in, ich glaube, im Baskenland ging es los, wo es ja schon ordentlich zur Sache ging. Ich glaube, für Sprinter war das dieses Jahr schon eine krasse Herausforderung. Deswegen ist mir das dieses Jahr nicht so aufgefallen, aber in den anderen Jahren, also richtig Tour de France verfolge ich erst wieder seit letztem Jahr, aber ich habe schon immer gern reingeguckt und vor allem eben in meiner Kindheit viel Tour de France geguckt. Und da war das einfach so, dass ich diese Sprintetappen, diese Flachetappen, habe ich eh nie geguckt. Für mich war eh immer das Größte, wenn irgendwelche Ausreißergruppen durchkommen. Und da finde ich halt gerade jetzt die Tour de France Femme, die Frauen-Tour de France, finde ich halt, also allein aufgrund des kürzeren Zeitfaktors, die haben gar nicht groß Zeit zum Taktieren. Du musst von Tag 1 dabei sein. Du kannst Fehler de facto, kannst du nicht wieder gut machen. Du hast da ganz, ganz wenig Spielraum. Das heißt, bei, ich glaube, 7 Tage ging sie jetzt und also ein schlechter Tag und du kannst das komplett abschminken. Wohingegen bei so einer 3-Wochen-Tour, du hast einen schlechten Tag Und zumindest die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass dein Hauptkonkurrent, wenn er nicht gerade Jonas Vingegaard heißt, auch mal einen schlechten Tag hat. Und dann normalisiert sich das vielleicht wieder oder gleicht sich aus. Und so ist halt bei allen Wertungstrikots musst du von Anfang an dabei sein. Und ich finde, es ist ein geiler Kontrast zu Herren-Tour de France. Was ich nicht weiß, ob ich es gut finde, ist, dass es so direkt an die Herren-Tour de France anschließt, weil das so ein bisschen diesen Beigeschmack hat von, es ist nur so ein Anhängsel der Tour. Auf der anderen Seite ist die Euphorie natürlich noch vorhanden. Ne? Also ich sehe so für und wieder. Ich glaube, nächstes Jahr ist aufgrund der Olympischen Spiele ist eine Lücke zwischen der Herren-Tour de France und der Damen-Tour de France. Da hat man mal den Kontrast, vielleicht sage ich dann auch so, nee, leg die wieder auf jeden Fall direkt aneinander. Und es ist ja auch irgendwie geil, so einen ganzen Monat, 4 Wochen am Stück nur Tour de France ballern zu können. Es ist schon, finde ich, hat schon was. Ich wahrscheinlich korrigiere ich gerade meine Meinung und denke, ja, es ist irgendwie doch geiler, alles irgendwie so kompakt zusammen zu schieben. Aber so ganz, ganz sicher bin ich nicht. Aber ich finde es halt krass, wie wahnsinnig schnell gerade dieser Damenradsport wächst, ne? Also da bin ich ja noch ahnungsloser als bei den Herren. Das gebe ich ja ganz klar zu. Da sitze ich ja wirklich einfach davor, wie heute von der Bahnrad-WM und habe einfach nur große Augen und freue mich darüber, was ich da sehe, was die da aufs Parkett oder da eben auf die Straße liefern. Und freue mich über diese authentischen emotionalen Momente, gerade mit der, ich bin mit Namen so schlecht, aber ich glaube, Ricarda Bauernfeind hieß sie, die eine Etappe im wahnsinnig jungen Alter gewonnen hat und einfach diese Euphorie, die du, glaube ich, in der Intensität auch nicht spielen kannst, die dann da ist, das ist einfach, das holt mich komplett ab.
Ja, jetzt wo du gerade erzählst, muss ich sagen, da habe ich wieder die Gänsehaut, weil ich habe das auch geguckt und ich habe gedacht, ob das sie durchkommt. Also im Endeffekt bei den Frauen ist das, wie du sagst, das ist halt viel kürzer. Und also dieses Jahr war es, glaube ich, ein Sprint oder zwei höchstens von ich glaube 7 oder 8 Etappen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind zwar eine Woche, aber ich glaube, es sind 8 Etappen. Irgendwie sowas war das. Gut, unter einmal Zeitfahren halt, ist ja klar. Aber ansonsten hast du halt wirklich fast nur Ausreißer gehabt, die durchgekommen sind. Was echt krass war, weil die da hinten sich so ein bisschen uneinig waren und so. Und die Strecken sind halt viel kürzer. Da kann man natürlich auch mit der Kraft ein bisschen besser umgehen, als wenn du so eine 250 bis 300 Kilometer Strecke hast, gell. Das ist dann natürlich auch schon manchmal echt heftig. Und da muss ich sagen, bei den Frauen, das hat mich echt überrascht, dass da so viele Ausreißer durchgekommen sind. Und gerade hier, wie du sagst, die Ricarda Bauernfeind von Canyon SRAM, finde ich auch mega, dass sie sich da so ein eigenes Team hingestellt haben. Frauenteam wohlgemerkt, da gibt es kein Männerteam von. Dass die dann halt so durchgekommen ist. Und normalerweise siehst du ja viele, die das auch schon öfters gemacht haben, die strecken dann die Arme in die Luft und so, und die war einfach komplett ungläubig, dass sie es einfach geschafft hat. Gell? Das war ich von diesem Moment, wie die durchs Ziel kommen, sie einfach den Mund zugehalten, wie habe ich das denn geschafft? Das fand ich so ehrlich und das fand ich so gut und nicht so abgeklärt, so weißt du. Also für die war das echt noch ein Riesending. Aber ja, das war echt super und irgendwie macht mir das mehr Spaß und ich fand es interessant, was du gesagt hast mit dem Anhängsel, weil so habe ich das bis jetzt noch nie gesehen. Für mich ist das einfach, es geht einfach direkt weiter. So, weil es ging einfach nahtlos über, was ich echt gut fand, weil ich gerade in diesem Modus war, weiterzugucken. Wenn das jetzt anfangen würde, wüsste ich jetzt nicht, ob ich dann wirklich dranbleiben würde. Was man vielleicht machen könnte, um diesen Beigeschmack so ein bisschen abzumildern, wäre vielleicht, dass man das davor mal ein Jahr macht oder so. Weißt du? Im Kalender, dass man das davor zieht. Aber dann müssen wir mal gucken, wie das mit dem Giro oder einem anderen Kalender ist, ja halt auch wieder so ein Ding. Ja. Die fahren ja dann auch.
Vielleicht sehe ich das.
Giro der Damen davor.
Ja, vielleicht sehe ich das selbst auch einfach ein bisschen zu kritisch. Manchmal habe ich ja schon das Gefühl, ich suche so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, an der ich mich ergötzen kann. Und ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn es andersrum wäre, dann würde ich mich, hätte ich als Kritikpunkt, dass es nur das als Warm-up für die Herren-Tour de France ist. Vielleicht ist es einfach meine persönliche Einstellung dazu. Ja. Also ich glaube, je nachdem, wie man es dreht, ich meine, Fakt ist ja durchaus, dass es von der Größe liegt es einfach gerade noch, entspricht es der Tatsachenlage, dass aufgrund der Größe natürlich die Tour de France der Herren, die Tour de France der Damen in gewisser Hinsicht überstrahlt. Aber nichtsdestotrotz habe ich gerade das Gefühl, dass die Damen-Tour de France einfach oder generell der Damenradsport so einen krassen Aufschwung hat irgendwie in den letzten zwei Jahren. Also für mich zumindest spürbar als jemanden, der gerade erst wieder den Radsport für sich entdeckt, als Zuschauer. auch nicht, dass ich einfach denke, so wow, da entwickelt sich richtig was. Und das nicht nur in dieser kleinen Twitter-Radsport-Bubble, wo Mieke Kröger gefeiert wird, sondern einfach so generell, dass es auch ARD-Übertragungen, und wenn es jetzt nicht auf dem Hauptsender ist, dann wenigstens auf One, aber dass da irgendwie so eine Sichtbarkeit geschaffen wird, passt ja auch ein bisschen zu der Fußball-Frauen-Nationalmannschaft und der Frauen-Bundesliga, dass da so ein bisschen mehr Sendezeit für abfällt. Und mich freut es halt, weil das so ein bisschen dieses Argument entkräftet, wenn es von Kritikern immer heißt, ja, wenn die, da würde ja eh keiner einschalten. Und doch, da schalten Leute ein. Sonst würde auch ein ARD würde das nicht senden. Auch so ein Global Cycling Network oder so ein Eurosport würde das nicht senden, wenn keiner einschaltet. Und das finde ich halt irgendwie cool. Und wenn ich mir irgendwie die Resonanz in den sozialen Medien, ich meine, soziale Medien sind, glaube ich, mittlerweile mehr Fluch als Segen, aber es gibt immer noch die schönen Seiten. Und wenn ich da sehe, wie da manche Radsportlerinnen abgekultet und abgefeiert werden, weiß nicht, das macht mich einfach fröhlich.
Ja, du musst auch mal so sehen, vor 2 Jahren gab es noch keine Tour de France der Frauen und schon gar nicht so in der Öffentlichkeit, sag ich jetzt mal. Ja? Also, weil das habe ich jetzt letztens gemerkt, da waren nämlich hier, hatten wir Freunde zu Besuch, also mehrere Pärchen und so, und dann ging auf einmal das Thema, gut, die wissen natürlich, dass ich auch Ausdauersport oder auch radaffin bin, und dann ging es nämlich darum, dann Leute, die eigentlich nicht so viel damit zu tun haben, sagten, dass die Tour de France der Frauen gucken würden. Und das war ja erst letztes Jahr, hat es erst richtig angefangen und sowas. Das merkst du auch schon, dass Leute da einschalten, die jetzt nicht immer gucken. Und bei diesem Format, ich habe mir auch schon überlegt, sollten sie es länger machen, also jetzt nicht von der Distanz, sondern von der Tour her, vielleicht eine zweite Woche oder mitten in der Woche anfangen und dafür eineinhalb Wochen machen oder 10 Tage oder sowas. Das habe ich mir so für mich überlegt, weil irgendwie finde ich es ein bisschen zu kurz. Und wenn eine Sprinterin es fast die ganze Woche trägt, dann denke ich mir auch so, okay, ja, die hat gut mitgehalten, das muss man sagen, aber eine Sprinterin die ganze Zeit, da muss man vielleicht ein bisschen was anderes passieren, meiner Meinung nach. Aber egal, schweifen wir nicht ab. Es ging mir eher darum, dass mittlerweile gut auf den Schirm gebracht haben. Also kannst ja auch den Giro der Frauen in Italien gucken, die Vuelta kannst du ja auch angucken, wenn du es möchtest. Du musst dich aber natürlich ein bisschen drum kümmern, weil wie du sagst, ich habe es immer auf Eurosport geguckt und ich habe auch mal auf ARD geschaut, da lief es natürlich nicht, so wie jetzt auf wie die Tour de France der Männer. Und irgendwann habe ich erfahren, dass es auf One lief. Aber das so keiner beworben. Was ich meine, das wurde jetzt nicht so gesagt, ja, wenn guckt Tour de France hier auf One oder sowas. Ja, oder das irgendwie habe ich das selber herausgefunden, aber ja, wenn du es nicht weißt, findest du es halt auch nicht. Das Eurosport weiß ich, die übertragen das halt immer. Also die übertragen fast jedes Rennen, jedes Radrennen, ob es Frauen oder Männer ist, egal. Auch die Klassiker. Und das ist, da weiß ich, bin ich sicher auch Anlaufstelle. Aber Menschen, die jetzt, keine Ahnung, zufällig rumseppen, werden da wahrscheinlich nicht drüber stoßen, dass der Tour de France Frauen geht. Da muss er wirklich
schon Ziel gucken. Ja. Aber dafür haben sie es, und das hat mich positiv überrascht, haben sie es in der Mediathek online halt ganz gut beworben. Wenn sie es dann natürlich auch wenigstens im ARD-Hauptprogramm so ein bisschen bewerben würden, dass man, wenn sie es schon nicht im Hauptprogramm zeigen, dass sie wenigstens hier den Werbeblock haben, meinetwegen vor der Sportschau irgendwie, hier schaltet doch rüber oder ab Montag täglich die Tour de France Femme von 15 bis weiß ich nicht wie viel Uhr auf One. Ja, da könnte man auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch generell, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde es total cool, dass es generell wieder so ein aufstrebendes Interesse für Radsport in Deutschland gibt, weil ich meine, wir sind alle gebrandmarkt von Geschichten um Jan Ullrich und im Tod von Team Telekom und also ich meine, bei uns war ja Radsport in der breiten Öffentlichkeit, zumindest in der Sportberichterstattung, war es ja irgendwann wie eine Art Tabuthema, es wurde nicht mal mehr übertragen irgendwie im Fernsehprogramm, zumindest glaube ich nicht mehr auf ARD, die hatten irgendwann mal sich nach irgendwelchen Dopingskandalen rausgezogen. Und ich find's irgendwie schön, dass es wieder so eine Art Euphorie gibt, dass man einfach wieder als Radsportfan zuschauen kann, und da einfach voller Euphorie irgendwie so mitfiebern kann. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wie du sagst, was so in den dunklen Jahren des Radsports passiert ist, ist auch so ein Damoklesschwert, glaube ich, das über uns allen schwebt, weil wenn das jetzt wieder so passieren sollte, ja, was, also ich sag mal so, wenn jemand so eine krasse Leistung wie Jonas Vingegaard die ganze Zeit bringt, ja, keine Schwächen zeigt und sowas, dann werden solche Stimmen immer laut.
Mhm. Ja. Sie wurden ja jetzt auch laut dieses Jahr. Also er wurde ja ganz explizit auch drauf angesprochen.
Also das ist schon so ein Damoklesschwert, glaube ich, das über allen schwebt. Und ich glaube, wenn nochmal sowas kommt, dann, ich meine, ist ja auch mal so ein Thema, Sport, egal welche Art, muss in der breiten Masse geschaut werden, damit das lukrativ bleibt. Und wenn das nicht geschaut wird, wird es halt auch nicht, werden solche Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Tour de France der Frauen vielleicht nicht mehr weiter unterstützt. Dass die Leute jetzt gerade so versessen sind, das zu gucken, ist die eine Sache, aber wenn die Blase irgendwann platzen sollte, weil wieder irgendein Skandal kommt und die Leute sich davon abwenden, glaube ich nicht, dass dann kann sein, dass die Leute nicht mehr wiederkommen, weil gut, vielleicht kommen dann andere, aber die Leute denken dann, ja, wenn das schon wieder so ist und immer noch so ist, dann macht es einfach keinen Sinn. Ja, also, es ist halt echt so ein kleines Damoklesschwert, das, glaube ich, über den ganzen Sport schwebt, aber ich bin ja immer der Meinung, ja, wir müssen jetzt einfach mal die Füße stillhalten und hoffen, dass, wenn es Sünder gibt, dass sie entlarvt werden und dass die jetzt vorne mitfahren, nicht dabei sind, sage ich jetzt mal, weil das wäre, glaube ich, ganz schlimm für den Sport und ich glaube einfach, dass die Leute, die hier vorne fahren, die Leistung bringen können, weil sie bringen können. Ja, also ich meine, die Räder werden ja auch immer von Jahr zu Jahr besser, da kann man auch solche Leistungen bringen, aber es ist schon krass, wenn die den Berg da so ansprinten wie andere auf geraden Straßen, das ist schon, das versetzt einen Staunen. Aber da kommt es auch vielleicht her, so, weißt du? Man kann es einfach nicht verstehen, wie macht er sowas, weil man selber nicht kann. Und dann kommen solche Sachen natürlich dann auch schnell, werden dann unter den Tatverdacht gestellt.
Ja. Ich finde es so verrückt, aber, wenn ich mir die Regenerationszeiten von denen so anschaue, wenn ich mir angucke, dass es ja doch auch eine beachtliche Anzahl an Fahrern, wenn auch nicht vielleicht Klassementfahrern gibt, aber generell an Fahrern, die beim Giro und bei der Tour de France an der Strecke stehen. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Klassiker oder Vorbereitungsrundfahrten die zum Teil mitgenommen haben, ehe sie jetzt bei der Tour de France mitfahren, wo ich mir denke, ey, da, wo ich natürlich keinem irgendwie unter Tatverdacht stellen will oder vorverurteilen will, aber wo ich mir schon die Frage stelle, wie zum Geier hält so ein menschlicher Körper das aus, auch diese Leistungsfähigkeit beizubehalten, weil wir kennen das ja selber, zumindest wir beide sind ja durchaus auch ambitionierte Sportler und haben ja zeitweise sehr, sehr ambitioniert auf verschiedene Ziele trainiert und wir kennen das ja aus erster Hand, dass irgendwann holt der Körper sich die Erholung, die er braucht. Und dann spielt es auch irgendwann keine Rolle mehr an, wo man im Jahr steht, sondern irgendwann braucht der Körper die Erholung. Entweder sie ist gut eingeplant oder nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, so gerade wenn wir uns vielleicht die Leute aus der zweiten Reihe angucken, diese Wout van Aerts oder Mathieu van der Poels, die ja nicht nur im Winter dann sagen, legen die Beine hoch, sondern dann da auch noch wahnsinns irgendwie die Cyclocross-Rennen fahren in extrem hoher Intensität, ehe sie dann zu den Klassikern gehen, ehe sie dann irgendwelche Rundfahrten fahren, wo ich mir denke, gut, die sind jetzt auch noch nicht so alt, aber wo holt der Körper das her? Also einfach komplett irre.
Ja, da sprichst du aber auch genau die richtigen zwei an. Und ich habe mit Adrian, der war mal jetzt besucht, da war gerade die Tour de France und wir haben uns gerade über die beiden unterhalten und über die beiden, die jetzt sich um das gelbe Trikot gebettelt haben. Und du sagst ja, die fahren aber auch über das ganze Jahr, um, ich sag mal, gerade in den Eintagsklassikern oder bei der Cyclocross-WM, da sind die ja das Maß aller Dinge, sag ich jetzt mal, also gerade bei der Cyclocross-WM, bei den Eintagesklassiker sind die auf jeden Fall immer gute Kandidaten. Das sind die aber bei der Tour de France fast nie. Ja, also ich glaube, Wout van Aert wird niemals das gelbe Trikot gewinnen im Endeffekt. Ja, weil er ist zwar ein guter Fahrer, aber er ist halt dafür einfach nicht körperlich nicht gemacht, dass gerade in den Bergen so, obwohl er super mithalten kann. Aber du siehst bei den beiden, also jetzt Van der Poel und Van Aert, das sind richtige, ehrliche Fahrer, denn du siehst bei der Tour de France, der ihre Schwächen. Mhm. Ja, du siehst richtig, wie die irgendwann anfangen zu leiden. Und bei den anderen zwei siehst du das einfach auch nicht. Und da haben wir uns auch schon gesagt, Das ist einfach krass. Aber gut, die fahren halt aber auch nicht, keine Ahnung, am Ende des Jahres noch ein Cyclocross-WM oder die fahren ja auch nicht jeden Klassiker mit oder so. Die tun das ja schon sehr ausgewählt. Und wenn du jetzt irgendwie nach der Leistungsfähigkeit fragst, ich glaube, da bin ich auch wirklich falsch anspruch, da kann ich mich so gar nicht aus. So, ich meine, klar, der Körper braucht irgendwann die Erholung. Und vielleicht haben die dann zeitlang ihr Peak und da sind die auch wirklich ein Trainieren, weil ich meine, wenn du, ich glaube, super Unterstützung bekommst von deinem Staff, dann kannst du auch genau in der Zeit, wenn du es brauchst, auf deiner Höhe sein. Mhm. Und ich habe ein bisschen, also es tat mir auch leid, aber ich habe es auch ein bisschen gefeiert, als der Van der Poel, als Pogacar gesagt hat, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Da hast du nämlich endlich mal gesagt, ey, Mensch, das schaffst du doch noch, mal zu leiden. Gell? Obwohl es Anfang der Berge war, ich habe gedacht, oh, du Arme, du musst jetzt da noch hoch. Gell? Mhm. Für ihn ist das natürlich noch ein ganz, ganz schönes Tempo, was er da hochfährt, aber nichtsdestotrotz verliert er dadurch natürlich die Tour de France. Aber du siehst halt menschliche Regung und das hast du von Vingegaard nicht und dann denke ich mir, ja, der zieht es dann halt komplett durch. Mhm. Ja, das ist dann da und manchmal braucht man das so ein bisschen, um die Leute, also zu zeigen, ja, ich bin trotzdem Mensch, so, weißt du, das ist nämlich das. Und wenn du das mal mit früher vergleichst, so ein Armstrong oder sowas, der hat ja nie irgendwelche Schwächen gehabt. Ja. Und wenn der Pogacar jetzt die letzten 4 Jahre alles komplett dominiert hätte, dann würde man vielleicht auch sagen, okay, irgendwie komisch, dass da keiner so ein bisschen an seine Leistung rankommt, aber du siehst ja, die letzten 2 Jahre hat er dann halt auch mal Fehler gemacht, taktische Fehler und also das Jahr davor, da hat er sich auf die Spielchen von Jumbo-Visma eingelassen und dann war der Tour de France ein bisschen verloren. Dieses Jahr war er einfach vielleicht durch die ganzen Klassiker einfach dann irgendwann nicht mehr an sein Leistungslimit. Er war ja auch, glaube ich,
genau, der hatte, ich weiß nicht, ob es ein Bruch in der Hand war, aber er hatte relativ lang dann nur noch auf der Rolle trainiert nach einem Sturz, glaube ich, bei einem Klassiker. Mhm. Was mein Lieblings...
Wir wissen alle, dass es auf keinen Fall dasselbe
ist. Ja. Was mein Lieblingsmoment war übrigens bei der Tour de France der Herren dieses Jahr. Ich weiß nicht mehr, welche Etappe das war. Es war eine Bergetappe und Wout van Aert hat Tempo gemacht den Berg hoch und hat sich wirklich für Jonas Vingegaard die Seele aus dem Leib gefahren. Und das war, finde ich, so ein richtig ehrlicher Moment, wie du ihn gerade angesprochen hast, als Wout van Aert Tempo fährt und wenige Kilometer bevor die Action zwischen Vingegaard und Pogacar losging, als er einfach gesagt hat, er geht links raus, ist vorne rausgegangen und er hat sich so verausgabt, dass er nicht mehr genug reintreten konnte. Wäre kein Zuschauer da gewesen, also entweder er hätte ausgeklickt oder wäre umgefallen. Mhm. Es ist sofort ein Zuschauer gekommen und hat ihn angeschoben, weil sonst, er hatte einfach keine Kraft mehr oder sah zumindest so aus, als hätte er keine Kraft mehr, jetzt akut direkt weiterfahren zu können, weil er sich so für seinen Captain die Seele aus dem Leib gefahren hat. Und das fand ich schon so ein richtig cooler Moment. Und ich glaube, das sind auch diese Momente, wo ich mir denke, ich finde auch Triathlon zum Zuschauen super spannend, aber das sind so die Momente, das ist halt so das Besondere im Radsport, weil du eben nicht nur Einzelkämpfer hast, sondern diese Teamkomponente so eine Riesenrolle spielt, spätestens eben bei den Rundfahrten. Das finde ich einfach cool, dass diese taktische Komponente und dieser Loyalitätsaspekt noch hinzukommt und so eine große Rolle spielt. Und wenn du jemanden hast, so einen Wout van Aert, der dich so den Berg hochzieht und noch so loyal agiert, obwohl der ja sehr offensichtlich auch immer sehr drauf gegeiert hat, noch eine Etappe zu gewinnen, was ihm dieses Jahr nicht vergönnt war, fand ich einfach eine geile Situation. War, glaube ich, meine Lieblingsszene bei der Tour. Vielleicht auch, weil ich nicht der Riesen- und Vingegaard-Fan bin, weil ich Pogacar einfach von seinem öffentlichen Auftreten sehr viel sympathischer finde. Er bietet halt, glaube ich, mehr, um drüber zu reden, weil der Vingegaard immer sehr nüchtern und objektiv ist und Pogacar halt auch manchmal auf Social Media mit einem Baguette durch die Innenstadt fährt. Ja,
ich weiß, was du meinst. Also ich finde beide so, also Pogacar ist nicht so mein Liebling, muss ich sagen. Aber Vingegaard, ja, der ist mir auch mal ein bisschen zu allglatt. Also ich mag da so ein bisschen so. Deswegen, ich bin ja eh Van der Poel-Fan, das kann ich ja sagen. Und ich kann euch allen mal die Cyclocross-Weltmeisterschaft Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ich halte mich mal ein bisschen vage. Ich müsste das mal raussuchen. Das war nämlich so mega, wie die zwei sich gebettelt haben.
Kommt manchmal auch noch auf Eurosport. Ich glaube, gerade tatsächlich gestern habe ich beim Seppen noch das Ende der gesehen, wie sie sich...
Hast du gesehen, wie viele Zuschauer da waren?
Ich glaube, 40.000 waren da. Und ja. Das Geile ist ja, dass sie, ich weiß nicht, ob es in den vergangenen Jahren schon so war, aber die haben ja dieses Jahr Drohnen benutzt und der Drohnenpilot, der war wirklich irre gut, wie er die beiden da gechased hat, wie er die verfolgt hat, wie die sich da auf dem Trail wirklich keine Sekunde Ruhe gegönnt haben, gerade auf den letzten Runden und dann diese Perspektive, Third-Person-Perspektive, wie bei einem Videospiel die Drohne hinterhergejagt ist und die irren Zuschauermassen, die ja zumindest an der Cyclocross-Strecke auch relativ gut zu bändigen sind, im Gegensatz zum Straßenradsport. Ey, das war einfach irre, komplett. Also Gänsehaut von Anfang an.
Vor allem aber auch mit dem Aspekt, dass jeder von denen immer mal eine gewonnen hat. Ich glaube, am Ende war Van der Poel eine Etappe vor der Weltmeisterschaft. Also entweder hätte Van Aert ausgeglichen oder Van der Poel wäre mit 5-3, glaube ich, dann am Ende. Und dementsprechend hat er dann noch gewonnen. Das war so mega. Und das live gesehen zu haben, also was live oder real life habe ich das gesehen. Also ich hab mich nicht irgendwie mit Highlights oder so begnügt, sondern ich habe mir das wirklich, also ich glaube, ich habe eingeschaltet, da hatten die noch 3 Runden zu fahren. Und dann, ja gut, guck ich es mal an. Und also das ist schon echt mega, was die da so machen. Ja, und das ist halt, wie du mir auch schon so ein bisschen so die Brücke zu unserem eigentlichen Thema, worauf ich ein bisschen raus wollte, ist mit den Zuschauern. Ja, also da gibt es so viele Zuschauer, ja, und da wird sich aber auch benommen. Mhm. Ja, also ich muss natürlich sagen, was dieses Jahr abging, und das Jahr davor war es ja auch nicht, war sogar vielleicht ein Tick besser, aber es wird einfach immer schlimmer, sagen wir es mal so rum, weil ich glaube, die Leute wollen dabei sein, ja, gerade bei den Bergetappen. Und die fahren noch früher hin, denen ist noch länger langweilig, dann trinken sie halt noch mehr und die werden einfach noch verrückter. Mhm. Ja, und das wird einfach, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht besser, wenn da nicht irgendwas dazu kommt. Was mir halt echt auf den Keks geht, ist halt, dass die auch mitten im Peloton da die Zuschauer zum Fall bringen, ja, wie der eine ein Selfie machen will, oder die eine die Schilde raushält und jagt einfach den einen, der am Anfang ist, also bringt er zum Sturz und dann fällt natürlich das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Ja? Also ich meine, so viel Grips muss man noch haben. Also wie sehr willst du im Fokus stehen? Das verstehe ich ja nicht. Wie sehr will man denn im Fokus stehen, dass man da, was hat man denn davon? Also weißt du, ich meine, du willst ein Selfie machen vom Peloton, das ganz knapp an dir vorbeifährt, ist ja schon nur gut. Aber darauf dann zu spekulieren und es in Kauf zu nehmen, dass du dann, keine Ahnung, einhakst und den dann vom Fahrrad holst und der andere, ich meine, da kann ja alles passieren, ja, ich meine, wir alle sind schon mal gestürzt und es tut einfach weh, ja, und dann musst du wegen so ein paar Idioten, musst du dich dann hinlegen, was ich dann halt auch, lassen wir das mal mit dem Motorrad und als er Pogacar anziehen wollte, lassen wir mal hin, und das fand ich von Pogacar echt fair, dass er einfach sagt, okay, ja, ist halt so, war ein bisschen ärgerlich, weil er so ein bisschen Kraft verschwendet hat, aber ansonsten ist halt so. Ja. Ich meine, klar, die Motorradfahrer waren da, haben sich nicht clever verhalten, aber manchmal kann man auch vielleicht gar nicht weg, weil die Zuschauer einfach so ineinander stehen. Ja. Das ist einfach, wo ich sage, es muss irgendwo an manchen Stellen dann halt auch geregelt sein, dass gerade die vorbeikommen, die vorbei müssen, weil ich habe ja auch manchmal das Gefühl gehabt, die können gar nicht. Also selbst wenn der Pogacar jetzt anziehen will, kann er gar nicht, weil er einfach nicht vorbeikommen würde. Mhm. Die Leute würden die jetzt gerade davon springen, wenn er von 14 km/h auf 30 beschleunigt. So schnell kannst du doch gar nicht reagieren. Mhm. Ja, also da muss er sich auch umgucken. Ja, wann mache ich es denn? Ja, und gut, jetzt würde ich es vielleicht machen, weil ich brauche jetzt die Sekunden. Ja, kann ich jetzt aber nicht machen. Genau dasselbe, dass sie so eng aneinander stehen, dass die Autos nicht mehr vorbeikommen. Mhm. Ja, und dann die Nachfolgenden dann blockiert werden, das, wo ich einfach nur noch den Kopf geschüttelt habe. Das ist, und da muss man sagen, mal kurz schlenker zu den Frauen. Da wird sich wenigstens benommen. Mhm. Ja, das sind jetzt natürlich auch nicht die Menschenmassen, wie jetzt, keine Ahnung, bei Alpe d'Huez oder sowas, aber trotzdem gibt es auch Spaliere und so. Und also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, da sind vielleicht eine Handvoll Leute, die da nebenher laufen. Ansonsten läuft da keiner nebenher. Gell? Und dort, da musst du dich anschreien lassen und sonst bei den Männern, dass du das.
Ich wage mal die ganz gewagte These. Die bösen Nachrichten trudeln ja dann bei euch und nicht bei mir ein. Aber ich wage mal die ganz gewagte These, dass das wahrscheinlich einfach zum Frauenradsport, unabhängig von der Menge an Menschen, auch einfach weniger Trottel hinfahren. Ich glaube halt einfach dem. Und das sind ja meiner Meinung nach nicht die coolen Radsportfans, die sich besoffen an die Strecke stellen und irgendwie da halb auf die Strecke fallen und dann im Laufen noch irgendwie die Badehose runterziehen, um mal einen nackten Arsch irgendwie ins Kameramotorrad zu halten. Also es sind ja 10, die haben ja stattgefunden. wo man, wenn nichts passiert, noch irgendwie drüber lachen kann. Aber wenn was passiert, ja, danke dafür. Und es gab dieses Jahr ja wieder genug Szenen, wo was passiert ist. Und die wirst du sehr wahrscheinlich nicht bei der Tour de France der Frauen finden. Ich weiß nicht so wirklich, also ich bin immer krass ambivalent, was dieses Zuschauerthema angeht, weil auf der einen Seite finde ich diese intensive Atmosphäre, gerade so Alpe d'Huez oder andere Anstiege, die Leute stehen eng an der Strecke, sind wahnsinnig euphorisch, sind wahnsinnig laut, irgendwo im Hintergrund steht noch jemand mit einer Bengale. Ich muss sagen, das elektrisiert schon irgendwie. Auf der anderen Seite...
Kennt man ja von eurem.
Man kennt's. Nein, aber auf der anderen Seite will ich auch auf gar keinen Fall der Radprofi sein müssen, der da durchfahren muss, ne? Also ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, als da irgendwie noch mal ein bisschen überspitzt gesagt, auch das hat ja stattgefunden, eine halbe Bierdusche abzukriegen und dann, wie du sagst, angeschrien zu werden und dann läuft da noch jemand mit einer Bengale neben dir her und im schlimmsten Fall, also Bengalen finde ich gehen ja sogar noch, aber es wurden ja auch irgendwelche Rauchpulver gezündet, wo du ja wirklich so einen dichten blau-weiß-roten Rauch hast, irgendwie am besten noch in französischen Nationalfarben. Nichts gegen Frankreich an sich, aber es ist einfach, das ist ja so schon widerlich, das einatmen zu müssen und das dann aber unter
14% Steigung.
Ich glaube, ehrlicherweise, so, ich glaube, hinter geschlossener Türe würde auch anders drüber geredet unter Radsportlern als jetzt in der Öffentlichkeit, weil du natürlich nicht der sein willst, also es gibt ja ein paar, die äußern sich auch durchaus selbstbewusst und dann kritisch. Und es gab ja auch so ein Promo-Video, glaube ich, zuletzt von Pogacar und Vingegaard, dass sich so ein bisschen an die Zuschauer an der Strecke gerichtet hat, um zu sagen so, ey, wir lieben das, wenn ihr uns dort feiert, aber achtet darauf, dass ihr uns nicht behindert, etc. pp. Und ich finde, das ist ja schon mal ein ganz schönes Ausrufezeichen, dass es solche Videos überhaupt braucht. Aber ich bin in Gänze fassungslos. Wir hatten diese Szene mit Remco Evenepoel schon angesprochen beim Giro. Wie kann es sein, dass ich an der Strecke stehe mit einem Hund und den Hund nicht anleihen? Also, ist schon mal die Frage, muss ich mit meinem Hund an ein Radsport-Event an die Strecke gehen, wo ich weiß, dass der die ganze Zeit aufgekratzt ist? Gut, vielleicht ist mein Hund normalerweise sehr gelassen, ich kann es nicht einschätzen, okay, aber also da müsste es doch selbstverständlich sein, dass ich das Tier anleihen, oder? Also, das sind so Sachen, wo ich einfach sage, so ein bisschen gesunder Menschenverstand, die Dame mit ihrem Alle Opi Omi Schild, ich glaube, das war letztes Jahr, wo sie einfach nur Richtung Kamera blickt und das ist halt so, ich glaube, da kommt einfach viel zusammen. Wir sind halt einfach mittlerweile auch durch Social Media sicher befeuert. Ich höre mich dann an wie so ein Rentner und ich habe ja selbst meinen Selbstdarstellungsdrang im Social Media und komme dem intensiver nach, als mir manchmal selbst lieb ist. Aber wir sind halt irgendwie so eine Gesellschaft aus Selbstdarstellern geworden. Das ist so. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen und gleichzeitig halt dieser teilweise maßlose Alkoholkonsum, wo ich mich manchmal auch frage, ja, wenn die Leute das selber mit ihrem Wohnmobil auf den Berg rauf schaffen, dagegen kannst du relativ wenig tun. Aber gerade Alpe d'Huez, also da gab es ja auch an der Strecke riesige Partys mit Alkoholausschank, wo ich mir denke, ey, das kann's doch nicht sein. Also, wenn ich mir die Bilder da von letztem Jahr nochmal angucke, irgendwie bei YouTube oder so, irgendwelche Zusammenfassungen, wo ich mir denke, ey, du musstest dich doch nicht noch provozieren und da irgendwie dafür sorgen, dass die Leute da wirklich komplett in Ballermann-Suff-Stimmung an der Strecke stehen, weil natürlich passieren da Scheißsachen. Niemand von uns ist...
Aber das ist ja jetzt mittlerweile. Du sagst dir, das ist ja jetzt mittlerweile. Das ist das neue Ballermann. Da hinzufahren, da Party zu machen. Ich muss ja sagen, es ist ja auch cool. Also, ich weiß nicht, wie viele, die jetzt hier zuhören, oder du warst, glaube ich, auch nicht bei Tour de France dabei, oder? Also ich glaube, für die Franzosen ist das einfach, wenn es dort in die Nähe kommt, wo sie wohnen, ist das für die ein Feiertag. Gell? Für die ist das ist wie jetzt, keine Ahnung, wenn die auf irgendeine Party gehen oder so, oder Disco geht. Die kommen da hin, also ich war ja letztes Jahr, wo das in der Nähe da von Luxemburg war, ist ja nicht mehr so ganz so weit von mir, und ich war eigentlich recht früh da, weil ich wollte an diesen auf dieser Strecke gab es einen Berg kurz vor Ende, und da wollte ich ja hin, und habe ich auch gut geschafft, und gegenüber von mir waren halt Franzosen, die kamen da hin, Klappstühle raus, hier Bierkiste dazu und so, und die haben da Party gemacht. Das ist ja auch witzig, so, weißt du, da, erstmal habe ich auch so ein bisschen die Augen verdreht, aber mit der Zeit ist es halt auch jetzt witzig, weil du wartest ziemlich lange. Das muss man bedenken. Du kriegst ja auch nicht viel von dem Rennen mit. Ja? Ist jetzt nirgendwo immer eine Leinwand zur Hand. Man kriegt so was man so auf dem Handy noch mitbekommt oder was so die Nachbarn erzählen, was sie so gesehen haben. Und ansonsten wartest du da halt. Ja, das ist natürlich, ich verstehe das ja auch, und ich glaube, für die Leute auf dem Berg ist es ja noch anstrengender, weil die fahren ja noch rechtzeitig, also die müssen ja ein paar Tage vorher hin, damit sie überhaupt da einen guten Platz bekommen. Das verstehe ich ja auch alles. Aber ich meine, wie du sagst, wir haben ja alle vielleicht so ein bisschen Selbstdarstellungsdrang mit Instagram und keine Ahnung was, aber wir haben ja alle, glaube ich, so viel Verstand, nicht irgendwo dahin zu laufen. Ja, ich laufe auch nicht beim Marathon irgendwo neben einen her und sag ihm, ja, wie cool du bist, oder halt ins Mikrofon hin oder sowas. Das macht ja keiner. Ja, weil es einfach, weil man weiß, das ist einfach, das gehört sich einfach nicht. Ja, du hast ja einfach auf der Strecke auch gar nichts zu suchen, ja, eigentlich. Und jetzt die Frage. Will man das absperren, soweit, dass du sagst, da kommen die Leute nicht hin? Ja? Oder will man das so lassen? Und die Tour de France will das ja natürlich, aber das sind ja die Bilder, die um die Welt gehen. Die wollen ja, dass die Leute da so eng aneinander stehen.
Man muss sich ja nur mal diesen Videozusammenschnitt anschauen auf dem Tour de France Kanälen von Thibaut Pinot, der der beendet seine Karriere, oder es ist zumindest seine letzte Tour de France, die er gefahren ist, der nochmal versucht hat, irgendwie auf einen Etappensieg zu gehen, und der da dermaßen angeschrien wurde, und natürlich standen die Leute da Spalier, und da war kein Zentimeter Platz zwischen ihm und seinen Fans, und natürlich haben wir da wieder diesen krassen Kontrast zwischen, eigentlich ist es komplett drüber, aber es produziert halt diese Bilder und diese Emotionen, und solange nichts passiert, werden genau diese Bilder ja auch von den Tour de France Kanälen und von den Promo Kanälen genutzt, um zu zeigen, wie emotional die Tour de France ist und wie intensiv das ist. Aber dann finde ich, auf der anderen Seite darf man sich eben nicht wundern, wenn die Leute dem danach eifern, wenn du die ganze Zeit die Bilder reproduzierst und zeigst, guck mal, das ist die Tour de France. Und natürlich, ey, wenn ich mich dadurch angesprochen fühle, dann sage ich doch auch, ey, dann bin ich das nächste Mal auch da und benehme mich dann genauso an der Strecke. Es ist, keine Ahnung.
Nee, aber du hast ja, glaube ich, schon das richtige Problem angesprochen. Also es geht nämlich darum, die produzieren die Bilder, und die Pinot-Ultras sind halt Fans von diesem Fahrer, oder von mir aus von dem Team, wenn du so ein Teamaffin bist. Die machen zwar ihr Party, aber die passen halt auch auf, gell? Aber es gibt halt Leute, die sehen das und sagen, oh cool, dann kann ich ja, keine Ahnung, mein Instagram-Feed füttern oder so. Das ist ja dann, das ist ja für die, die das sehen, nicht immer alles gleich. Für die ist es ja, keine Ahnung, das ist ja eine Nähe, dann fahre ich mal hin und dann kann ich ja mal zeigen, dass ich da war oder sowas. Ich sehe das so oft, wenn ich mal im Stadion bin, gell? Ich bin ja mittlerweile auch so ein Sitzplatz-Typ, also Stehplatz kannst du mich jagen, mal ganz ehrlich, ich bin einfach, bin Opa geworden. Aber ich stehe da drauf. Aber ich sehe das so oft, dass Leute vor dem Spiel hier, keine Ahnung, noch Insta oder keine Ahnung, ja, Insta Live oder keine Ahnung, sonst was machen, und dann was auch fast gar nicht mehr in das Spiel schauen oder auf Konzerten gar nicht das Konzert schauen, sondern wir gucken einfach durch diesen Monitor. Und dann denke ich, das irgendwo geht das alles in eine ungesunde Richtung, wenn du dann sagst, ich muss derjenige sein, der hier in dem Vordergrund steht. So, weißt du? Ist ja genauso. Du gehst ja auch nicht Rock am Ring und gehst dann Insta Live und berichtest dann davon. So, weißt du? Das ist ja, du bist ja ein bisschen nicht da, bist ja kein Reporter oder sowas, sondern bist ja hier, um das Konzert zu sehen, um Spaß zu haben.
Ich glaube,
da müssen wir vielleicht mal ein bisschen
wieder. Ja, ich glaube, unabhängig von dem sozialen Medien an sich, ich glaube, das ist einfach dieser Punkt, wo es so sehr zum Event geworden ist und so wenig um den Sport an sich geht, dass selbst wenn es keine sozialen Medien mehr gäbe, also sagen wir mal, oder ab sofort wäre jede Tour de France Etappe im Funkloch. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo die Leute trotzdem am Berg vollkommen eskalieren würden, weil nicht der Sport das Ereignis ist, sondern für die Leute, die dann dahin fahren und da Halligalli in dem Stil machen und ihren persönlichen Bierkönig da irgendwie zelebrieren, für die ist einfach das außenrum das Event geworden. Und das ist so, ich kann mir vorstellen, also das ist, glaube ich, ich glaube, da muss man sich schon, auch wenn man zu so einer Etappe fährt, ganz genau überlegen, wo ich mich hinstelle, ob ich wirklich da an einen Hotspot gehen will, wo ich weiß, ich meine, wenn die Leute da hinstellen, wie du gesagt hast, und die stellen sich dahin und haben eine gute Zeit und trinken zwar ihren Kasten Bier, aber benehmen sich, dann spricht ja nichts dagegen. Ich muss ja nicht auch einen Kasten Bier trinken, ne? Wenn die gute Laune haben, haben die gute Laune. Aber ja, du merkst, ich bin aber auch so, ich schwimme so in meiner Fahrspur mit meiner Meinung, weil ich kann auch nicht alles daran verteufeln, weil da sind wir wieder bei dem Problem, was ich anfangs meinte, bei meiner Ambivalenz. Diese elektrisierenden Bilder holen mich halt nach wie vor einfach ab. Es ist einfach, Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man einfach diese krassen Hotspots, wo vielleicht sogar Alkoholausschank ist oder wo sich abzeichnet, da werden irre viele Menschen sein, dass man da wenigstens tatsächlich absperrt. Du wirst nicht jeden kompletten Anstieg absperren können und ich glaube auch nicht, dass man das will. Aber ich glaube, es gibt einfach manche Anstiege, da macht es Sinn. Eben Alpe d'Huez, wenn ich da einen Bierausschank habe und den 1000-Mann starken Bora Hansgrohe-Fan-Trupp, der sich da irgendwie komplett ins Koma säuft, dann sollte ich da vielleicht Absperrung hinstellen. Oder eben auch, wo diese Situation war mit den Motorrädern, wo die Leute so dicht standen, wo ja auch vollkommen klar war, die Motorräder, also die machen das ja, die bremsen ja nicht die Fahrer absichtlich aus, sondern die kamen auch einfach nicht weg. Du hast auch Teamfahrzeuge angesprochen, die einfach nicht mehr durchkamen. Ich habe ein Video gesehen auf Instagram von jemandem, der aus einem Teamfahrzeug gefilmt hat, da sind die Zuschauer an jedes Teamfahrzeug gegangen und haben angefangen dran zu rütteln, wo du denkst, was soll denn das? Und ich glaube einfach, da wo absehbar ist, dass da besonders große Hotspots sind oder die Wege besonders eng, ich fänd es durchaus sinnvoll, dass man da wenigstens da absperrt.
Also ich kann mir vorstellen, selbst die Leute, die das, also ich glaube, da gibt es keinen, der wirklich jemanden vom Fahrrad holen will. Mhm. Ja. Es gibt Situationen, die passieren, aber man muss die Situation nicht noch heraufbeschwören. Aber ich finde es ein ganz, ganz witzig, dass du sagst, du bist ein bisschen ambivalent in dem Thema unterwegs und willst diese Bilder sehen. Dann kann jemand sagen, dann bist du das Problem.
Ehrlicherweise ja, tatsächlich, ja.
Ja, weil es mir so gerade gekommen, ich meine, klar, man will das sehen, aber das ist auch vielleicht eine interessante Frage und das kann sich auch jeder fragen, der hier zuhört und die Tour de France gesehen hat. Ich habe die Bilder eher mit Kopfschütteln gesehen, weil ich sehe, es wurde einfach immer extremer, es wurde einfach immer enger und dann denke ich, es kann einfach nicht sein, dass genauso wenig es kann sein, dass Motorrad und hier das Begleitfahrzeug, das war ja aber von dem Rennleiter, die stehen dann da und da kommt der Wingergaard von hinten angefahren und dann werden da Fotos gemacht, weil er da nicht vorbeikam und da steht Fotograf steht einfach im Weg. Der will einfach sein Foto haben, genau. Oder ich hab gesagt, jetzt geh doch mal aus dem scheiß Weg, Mann. Du stehst ja mittendrin, die müssen ja fast anhalten wegen dir. Geh doch mal weg da. Weil ein Fahrradfahrer kommt dann trotzdem eigentlich noch vorbei. Ja, das wäre jetzt nicht das große Problem. Aber wenn die Leute dann dahin laufen und die Fahrräder und die Autos blockieren, dann kommt ein Fahrradfahrer nicht mehr vorbei. Das ist dann, und ich persönlich sag, ich will ehrlich gesagt solche Bilder nicht gern sehen. Ja? Und ich weiß nicht, ob du Paris-Roubaix gesehen hast. Da war nämlich auch einmal, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Schwimmen, ob ich jetzt nicht das mit letzten Jahr verwechsel. Da ist nämlich auch einer beim Klatschen, hat er einen Fahrer erwischt, der in der Ausreißergruppe war und den hat er schön vom Fahrrad geholt.
Ach du Scheiße.
Und okay. Der hat so geklatscht und der war so weit draußen, dass der irgendwie am Ellbogen gewischt hat und dann hat der natürlich die Kontrolle verloren bei dem Speed und dann hat er sich auch erstmal hingelegt. Mhm. Und selbst das, ich meine, klar, Paris-Roubaix hast du jetzt nicht irgendwelche Gehwege oder sowas, die man da draufstellen kann. Das war halt jetzt ein bisschen, selbst bei diesen ganzen Kopfsteinpflaster-Passagen ist es ein bisschen schwierig, aber wenn du dich da halt hinlegst, musst, ich denke immer, die armen Leute, wenn die sich da hinlegen, denen geht es danach eh schon scheiße, gell? Die schüttelst wahrscheinlich die ganze Woche noch nach den Kopfsteinpflaster-Passagen und dann, wenn du dich dann noch hinlegst, das ist, glaube ich, die höchste Strafe. Mhm. Und wenn du dann, aber das Schlimme ist ja so unverschuldet, gell? Stell dir mal vor, du bist wirklich auf Rekordkurs und dann läuft dir einer da rein und dann fällst du hin, so, weißt du, und dein ganzer Rekord ist jetzt hin, weil einer meinte, keine Ahnung, muss der Kind nicht festhalten oder sowas und ist hier im Weg gelaufen und das denkst du doch, ey, ich habe alles gemacht und jetzt wegen so eine, ja, und bei uns ist das ja immer nur Fun und bei den Leuten ist es ja wirklich auch geldabhängig, gell, manchmal hängst du dann da drinnen und in dem Ding bist vielleicht bist für das, unterstützt das Team, dann hast du mal deine Zeit zum Ausreißen und willst für das Team holen und dann, ich erinnere mich immer an die eine Situation mit diesem einen Italiener, der bei Telekom gefahren ist und das war glaube ich bei Alpe d'Huez und dann kam ein Fotograf, der hat sich mitten auf die Straße gestellt, um das geilste Foto zu bekommen und dann wusste er nicht, ob ich jetzt links oder rechts laufen sollte, ist er nach links, der Fahrradfahrer auch nach seiner Sicht auch rechts und dann haben sie sich natürlich getroffen. Er hat ihn dann schon vom Fahrrad geholt. Gell? Und ich habe immer noch die Situation im Kopf, da denke ich, das kann einfach nicht wahr sein. Weißt du, nur weil du dein Foto haben willst, weil so Medien schaffen. Ja? Das ist natürlich ein bisschen was anderes als ein Privat.
Da ist es natürlich noch doppelt bitter, weil er es natürlich besser wissen müsste. Aber es gibt ja, also generell ist ja einfach auch das Problem, unabhängig, ob die Leute da besoffen stehen oder nicht. Ich meine, besoffen passiert es noch erheblich häufiger oder zumindest unter Alkoholeinfluss, aber den Leuten fehlt halt einfach irgendwie das Empfinden dafür, dass das, was ich tue, Konsequenzen hat und dass ich, also wenn ich erinnere mich an eine Szene, wo irgendjemand so Fahrradtrikots oder so an so eine Wäscheleine gespannt hat, wie so eine Fahne, und dass er da meinte, just in dem Moment, wo die Fahrer vorbeikommen, muss er das Ding, was vorher wie ein 1A da hing und sich überhaupt nicht bewegt hat, auch so ein bisschen im Wind geflattert, jetzt muss er damit rumwedeln. Und natürlich damit wie mit einer Angel einfach so ein Radsportler von seinem Fahrrad geholt hat und danach ganz entrüstet war, als der Fahrradfahrer ihn zur Schnecke gemacht hat, wo man einfach nur froh sein muss, dass es keinen Massensturz gab und dass der Fahrradfahrer überhaupt noch in der Lage ist, ihn zur Schnecke zu machen, weil die fahren, ich glaube, das war auch eine relativ flache Passage, wenn ich mich nicht irre, oder eine leichte Steigung, die fahren da jetzt ja nicht mit 15 km/h lang. Also da kann ja schon, das vergisst man ja schnell, wir hatten ja auch dieses Jahr wieder im Profi-Radsport jemanden zu beklagen, der gestorben ist. So, man vergisst, glaube ich, schnell, was das doch für ein gefährlicher Sport ist, auch wenn das mit Gino Meda in der Abfahrt war, aber hey, jeder Sturz, der vermeidbar ist, ist einer zu viel. Warum muss ich das provozieren? Und dann, ehrlicherweise, muss ich natürlich ein bisschen zurückrudern und sagen, du hast vollkommen recht, wenn ich sage, diese Bilder sind die, die ich sehen will, dann bin ich ganz, ganz klar Teil des Problems und ist eigentlich ein guter Anlass, auch für mich, mir Gedanken darüber zu machen, will ich die wirklich sehen oder nicht, weil so krass ich natürlich die Emotionen aufsauge, wenn ich die Tour de France dieses Jahr reflektiere, hatte ich mindestens genauso oft, aber auch die Situation, wo ich dann vorm Fernseher saß und dachte, ah, das war aber knapp, eben weil die Leute bis zur letzten Sekunde auf der Strecke stehen bleiben. Und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen, die Fahrer ich weiß, die Fahrer kommen safe durch und das alles ist abgesperrt, oder und dann gäbe es diese Bilder nicht mehr, dann würde ich mich immer dafür entscheiden, dass die Fahrer da durchkommen, und würde auf diese vermeintlich elektrisierenden Bilder verzichten.
Aber das, also nicht du per se bist ja das Problem oder die Leute, die das gerne sehen, sondern es bleibt ja einfach dabei, dass es vielleicht auch von dem Veranstalter so ja gewollt ist, diese Bilder nach außen tragen zu wollen. Und es gibt ja immer Leute, die das gerne sehen wollen. Aber das... Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Challenge Rot, an den Solarer Berg, und ich habe noch nie gehört, dass da irgendjemand Fahrrad geholt wurde. Vielleicht ist es mal passiert, aber man hat es noch nicht gehört. Und das ist ja natürlich jetzt, sag ich mal, auch Tour de France eigentlich auch ein Tagesevent, also die fahren ja auch nur einmal den Berg da hoch, aber nichtsdestotrotz, die Leute gehen dahin und die sind halt nicht, wie du sagst, vielleicht muss man auch vieles auf den Alkohol dann oder auf die Langeweile, die dann haben, zurückführen, aber es ist einfach wirklich, dort wissen die Leute, die stehen zwar eng aneinander, aber die wissen, die kommen da durch. Mhm. Gell? Wenn du weißt, du kannst da einfach durchbrettern und die Leute, die machen dann schon Platz, aber ich glaube, jeder von den Fahrern, die da hochfahren, die haben auch, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen Angst, da hochzufahren, wenn du weißt, jetzt kommen die gleich wieder oder die hoffen einfach nur, hoffentlich kommen die nicht gleich wieder und läuft die einer hinterher. So, weißt du, vor allem, du hast ja auch richtig Lust, bei Kilometer 163 dich von irgendeinem 120 Kilo Mann anschreien zu lassen, dass, keine Ahnung, dein Namen oder fahr schneller oder sonst irgendwas, weil du ja noch gerade so viel Energie hast, da hochzukommen. Mhm. Ja, das ist dann, also ich glaube, alle, was wir hassen, ist ja immer, du siehst gut aus bei Kilometer 30 oder beim Marathon, ja, willst du ja auch nicht hören, du weißt ganz genau, das alles, wie ihr wehtut und
aber cool, aber das ist eine gewagte These, weil, also aus meiner Perspektive, weil ich höre das zum Beispiel schon gern, also ich bin auch kein Profi, okay. Ist es vielleicht auch einfach so ein bisschen, so wie man natürlich persönlich gestrickt ist. Ich persönlich nehme das immer sehr gerne an, wenn mich Leute anfeiern, weil ich das, glaube ich, sehr gut kann oder sehr gut damit leben kann, sowas von außen, diese Euphorie, auch wenn es nur gespielte Euphorie ist, sowas aufzusaugen und das dann so zu vereinnahmen, wenn man vom Charakter nicht so ist, dass man daraus profitiert oder sogar das als Störung empfindet. Ich höre nicht mehr so viel Sportpodcast leider, aber ich habe neulich mal einen Podcast reingehört. Da ging es auch um Laufveranstaltungen, um da mal die Brücke zu schlagen und um Ultramarathons am Berg. Ich glaube, da ging es um den Zugspitz-Ultramarathon. Und da wurde genau dieselbe Frage gestellt, weil es da auch so mitten am Berg, am Singletrail, so ein Stimmungsnest gab, wo die Leute auch mit bengalischen Feuern und sonst was da den Berg hochgeschrien wurden und Kuhglocken. Und ich glaube, ich hätte das komplett gefeiert als Läufer, aber ich bin ja auch kein Profi. So, also ich kann da ja auch rausnehmen und mich da komplett entspannt da hochschieben. Und für mich geht's da um nichts. Und es gab aber durchaus auch Sportler oder Sportlerinnen, die gesagt haben, ey, ich fühle mich da, ich will mich nicht anschreien lassen. Warum schreit ihr mich an? Ich will einfach, ich mache Trailrunning, um in der Natur zu sein. Ich mache ganz bewusst keine Städtemarathons. Ich will hier meine Ruhe haben, ich will die Natur genießen und mir sind hier eigentlich eh schon zu viele Läufer und Läuferinnen. Und jetzt steht ihr hier noch irgendwie mit eurem Megafon und euren Kuhglocken am Berg und schreit mich hier an. Finde ich, also ich finde, da gibt's keine falsche Meinung. Ich finde das legitim, aber spiegelt ganz gut wieder auch. Und ich glaube, das gibt's in verschiedenen Abstufungen, wahrscheinlich auch in so einem Peloton, dass es Fahrer gibt, die sagen, wahrscheinlich so ein Thibaut Pinot, der so Bilder danach ja selber auch sehr viel teilt. Vielleicht geht's da auch viel um Selbstprofilierung, das kann natürlich sein, aber es gab ja durchaus auch Radsportler, die nicht in der ersten zweiten Reihe stehen und die das dann geteilt haben. Oder ich erinnere mich an einen Fahrer von Education First, der danach ja explizit in die Fans hingefahren ist und mit denen gefeiert hat und sogar ein Bier mit denen getrunken hat.
Das war ein Shot.
Ja, oder sowas, wo ich mir denke, gut, also wenn ich so Bilder ja bewusst teile, dann scheine ich das ja, also entweder ich bin vielleicht ein bisschen verblendet, weil ich da was reproduziere, was ich nicht reproduzieren will, oder ich finde es vielleicht sogar geil. Eins von beiden wird sein. Und
ja, gut, er fand es natürlich geil.
Ich denke,
also, sich das anzugucken, sage ich, also jetzt so einfach mal aus dem Kontext gerissen zu nehmen und gucken, wie er mit dem Fall ist, ja auch okay. Also, aber was zum Teufel macht der? Wenn der bei mir im Team wäre, ich würde ihn rausschmeißen. Ja. Und ganz ehrlich, das ist kein professionelles Verhalten. Ne? Von jemand, also wenn dir so scheißegal ist, ob du da jetzt am Fahrrad sitzt oder nicht, dann nimm dein Fahrrad, steig ab und schieb nach Hause.
Ich fand diesen Kontrast so geil, weil wir ja, glaube ich, vor den letzten Etappen diese Diskussion hatten. Ich weiß nicht, um welches Team da ging, wo irgendwie von Jumbo-Visma gesagt wurde, übrigens, eure zwei Fahrer haben am Ruhetag irgendwie ein Bierchen getrunken. Ich weiß nicht, auf welches Team es gerichtet war, aber da gab es irgendwie so eine Kontroverse, die ich am Rande mitgekriegt habe. Soll ich mich vielleicht im Nachgang nochmal mit beschäftigen, weil ich es schon auch irre witzig finde, da irgendwie andere Fahrer am Ruhetag anzuschwärzen. Ich weiß auf jeden Fall, es wurde auch in dem Eurosport-Livestream dann kurz thematisiert. Es ist irgendwie schon sehr absurd. Ich habe überlegt, so dieser Teufelskreis, du hast natürlich recht, so ein bisschen. Ich reproduziere die Bilder ja vielleicht nicht direkt selbst, sondern das macht ja dann die zum Beispiel der Tour de France Account. Aber ich persönlich würde mich zumindest insofern schon auch als Teil des Problems sehen. Das ist jetzt vielleicht schon fast eine Art Selbsttherapiestunde. aber ich bin ja auch, also wenn ich ehrlich bin, ich habe die Bilder ja auch geteilt. Ich habe ja den Tour de France Kanal genommen, habe die verrücktesten Videos genommen und sie ja auch repostet und geteilt. Und natürlich bin ich nur ein ganz kleines Zahnrad in dem Getriebe. Aber wenn man ehrlich ist, jedes Like, was ich gebe und jeder Repost, ist ja eine Bestätigung von dem Marketingtypen, der den Tour de France Kanal betreibt und bestärkt ihn ja in seinem Handeln darin, genau solche Bilder zu produzieren und zu teilen. Und natürlich ist es, wenn irgendwie sind wir ja alle, die sowas immer wieder teilen und reposten, ja schon auch ein kleines Zahnrad in diesem gesamten Getriebe, was genau solche Bilder ja auch wieder mitproduziert. Also da will ich gar nicht zu sehr die Verantwortung an jeden von uns weitergeben, aber ein bisschen Verantwortung haben wir ja trotzdem irgendwie alle.
Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt einen, der das jetzt in deinem entfernten Kreis mal gesehen hat, denkt, oh cool, da will ich mir mal dabei sein. Mal gucken, wie da so abgeht. Mhm. Ja, dann hast du vielleicht ein Monster erschaffen oder sowas, der dann da hier nebenher läuft oder so, weiß ich nicht. Nee, das ist jetzt natürlich sehr überspitzt gesagt, aber ja, also ich meine, klar, ich habe da auch einiges geliked und so, und irgendwo sind wir ja alle, die das dann schauen, glaube ich, so ein Teil des Problems, aber die Bilder ohne Emotionen zu gucken, können wir ja auch nicht. Ja, das muss man natürlich auch sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich irgendwann ändern wird. Aber wir können einfach nur an die Leute appellieren, seid ein bisschen vorsichtig da, wenn ihr dort vor Ort seid. Und selbst wenn ihr Party macht, dann macht das in Maßen, so wie man es eigentlich immer machen sollte, kann man so sagen. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf das Thema mit, wo du sagst, du findest es ja gut, wenn jemand bei Kilometer 35 oder so dich noch anfeuert und dir sagt, wie gut du noch aussiehst und sowas und dass du es gleich schaffst und sowas. Aber jetzt multipliziert das mal 21 Tage.
Ja, das stimmt schon.
Dann kommt ständig jemand an und sagt dir, ja, jetzt komm, es sind nur noch 5 Meter. Oder ey, da liegst du auch irgendwann. Aber ja, das ist natürlich jetzt, auch, ich meine, die sind Profis und ich denke, es gibt auch welche, die finden das übelst geil. Ja. Als ich dort vor Ort war an den Berg, da haben die hier Wheelies gemacht, ja, und haben da sich einen Spaß draus gemacht. Und die Leute haben dann die haben dann natürlich auch Applaus geerntet, das ist ja klar, ja, das finden die natürlich auch alle geil und so. Die haben dann natürlich ihren Soll erfüllt. Aber da, du hast ja das schon mit dem Video angesprochen, wo der dann mit seinen Fans gefeiert hat. Also, ja, ich wollte dich sowieso fragen, wie fandst du das? Weil, wie gesagt, auch da, das ist so ein Ding, das hat das einfach alles, was ich dieses Jahr gesehen habe, was mit Fans zusammen oder mit Fans im Negativen zusammen, hat das einfach nur komplett auf die Spitze getrieben. Mhm. Ich kann das, selbst wenn ich das aus dem Kontext nehme und sage, ich gucke mir das einfach nur an und sage, ja gut, da hat er eine gute Zeit gehabt und so, aber da so auszurasten und dann noch irgendwas zu trinken, du weißt gar nicht, was das ist. Und das ist schon Next Level, so soll es einfach nicht sein.
Ich hatte genau zwei Gedanken dazu. Im ersten Moment fand ich es einfach nur wahnsinnig lustig und habe es auch sofort geteilt und dachte, es ist einfach nur komplett irre, weil es natürlich, ich glaube, danach sehnt man sich ja auch so ein bisschen, dass so diese strikte Vorstellung vom Profisport, da schaut man ja immerhin, wenn da die Fassade bröckelt und es passiert irgendwas Außergewöhnliches. Und ich glaube, der Radsport speziell bietet da auch viel. Und wir haben ja schon einen extrem professionellen Radsport. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass die sie irgendwie in einen Pub überfallen, sich Weinflaschen ins Trikot stecken und sich zwischendurch irgendwie weiß der Geier was reinfahren, sondern das ist ja komplett durchprofessionalisiert. Und das ist sicher auch gut so und bringt die eben zu der Leistungsfähigkeit oder zu den Leistungen, die sie heute imstande sind zu leisten. Deswegen fand ich es erstmal wahnsinnig funny. Und dann hatte ich aber genau zwei Gedanken. Einmal ist es natürlich von dem Fahrer nicht professionell, aber da dachte ich, Gott, das ist dann...
Eigentlich wollen wir diese Bilder sehen. Wir wollen gerne diese Bilder sehen von dem.
Nee, aber mein anderer Gedanke war, was mich immer nervt, ist so diese Glorifizierung von oder dieses Abkulten von Alkohol im Sport. Also ich bin ja zum Beispiel im Laufsport, ich finde das Konzept Biermeile, finde ich komplett zum Kotzen. Also ich finde, wahrscheinlich fände ich es zum Kotzen, wenn ich es machen würde, weil ich keinen Alkohol vertrage. Aber ich finde es einfach, ich kann nicht nachvollziehen, dass man das so abfeiert. Also egal, ob die krasse Zeiten hinlegen oder nicht. Ich finde halt irgendwie, in unserer Gesellschaft werden, und das ist jetzt ein großes Fass, da müssen wir gar nicht in die Tiefe gehen, aber ich finde so Suchtmittel, speziell Alkohol, werden einfach viel zu krass glorifiziert. Und für mich ist irgendwie, das vermeintliche Bierchen irgendwie immer noch viel zu krass mit dem Sport verbunden. Und ich weiß nicht, ich finde, das produziert bei mir eher so ein unangenehmes Gefühl, dass du da irgendwie, der Radsportler da dann hinstellt und sich weiß der Geier was reinzimmert und da dann abfeiert. Und dass das kein professionelles Verhalten ist, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wahrscheinlich auch, weil es so offensichtlich kein professionelles Verhalten ist. Das war eher für mich der sympathische Teil, dass ich immer denke, so, er ist ja doch nur ein Mensch, er verhält sich nicht professionell, aber das, wie er sich nicht professionell verhalten hat, eben, dass er dann dahin geht und sich irgendwas mutmaßlich Alkoholisches reinzimmert, das wiederum ist bei mir eher sauer aufgestoßen.
Ja, ich glaube, du hast da schon den richtigen Punkt angesprochen. Ich meine, wenn du sagst, also es gibt auch bestimmt Leute, die finden das einfach mega gut, gell, was er da gemacht hat. Ich sage jetzt einfach mal diesen Shot, den er sich da reinkippt, lassen wir einfach mal außen vor. Das wäre für mich absolutes No-Go. Ich hätte gesagt, du steckst nicht mehr aufs Fahrrad. Aber gut, ich habe da jetzt bei dem Team auch nichts zu sagen. Aber andererseits, aber wenn du es jetzt nicht so streng siehst, dann war das, und für ihn ging es um nichts mehr. Ja, keine Ahnung, ist ein Sprinter, hängt sowieso eine halbe Stunde hinterher. Dann ist das vielleicht auch für die Bilder, die die Tour de France produziert, ist das viel wert. Aber ich habe direkt gesehen, ich meine, klar, ich hasse auch, also ich gucke mir gar keine Vorberichte oder Interviews zu irgendwelchen Sports an, weil das eh alles durchprofessionalisiert ist und du kriegst eh nur die 0815 Antworten, du kriegst ja keinen richtigen Mario Basler, ich hau jetzt mal einen raus, sondern da gibt es einfach nur die Standardantworten. Und deswegen, sowas zu sehen, ist natürlich eigentlich auch, Balsam auf alle unsere Seelen, aber das ist, aber das mitten im Sport sowas zu tun, ich will jetzt gar nicht hier mit Vorbildfunktion anfangen. Ich finde das irgendwie einfach krass. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so einfach absteigen können und mit irgendjemandem Party machen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Aber gut, vielleicht gab es ja im Hintergrund Konsequenzen, so habe ich mich da nicht mit befasst. Aber ich weiß auch genau, dass Leute jetzt vielleicht sitzen und das irgendwie uns zuhören und sagen, was habt ihr denn? Ich fand das super, super lustig. Und da denke ich, ja, gut, da hat jeder so ein bisschen seine anderen Maßstäbe, die er so ansetzt. Aber welche Maßstäbe ich dann so habe, ist dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von Simon Geschke, der an diesen ähnlichen Berg so kurz vor dem Besenwagen noch reingekommen ist. Und ich fand es so bitter, dass er am nächsten Tag einfach nicht mehr konnte. Der war so entkräftet. Und das sind die Bilder, die ich sehen will. Der fährt über die Ziellinie und der fährt keinen einzigen Meter weiter. Der liegt da einfach nur noch und es ist wirklich, ist natürlich, ist für ihn wahrscheinlich einer der härtesten Tage seines Lebens gewesen, aber da kriege ich so eine Gänsehaut bei sowas. Weißt du, wenn du wirklich noch mit allerletzter Kraft dich da rein rettest über diesen Flugplatzberg, den es da gab, das ist, gar nicht vorstellen kann, dass er 17% da hat. Und da denken sie auch, ja, das ist sowas. Das sollte man viel mehr pushen und sagen, hier, guckt euch sowas an, anstatt hier einen, der da mit einem Berg Party machen muss. Das ist so.
Wobei auch daher, finde ich, für mich die Zuschauer eine große Rolle gespielt haben. Und da war es ja tatsächlich so, das war der Zielabschnitt entsprechend auch gut und großzügig abgesperrt. Und trotzdem haben die ihn ja gefeiert, als hätte er die Etappe gewonnen, vollkommen zu Recht, weil er war ja, glaube ich, krank oder hatte Magen-Darm oder so und genau, hat er auch, glaube ich, in irgendeinem Interview relativ blumig erzählt, aus was für eine Öffnung er was alles verloren hat und wie lange er nichts essen konnte, deswegen war das irgendwie leider dann schon absehbar, dass er aussteigen musste, aber das war natürlich und so Szenen hatte man in den letzten Jahren, ich glaube bei der Tour de France Doku von Netflix gab es auch eine Szene mit, ich weiß gerade nicht mehr welchem Sprinter, wo er auch quasi Sekundenform vor Ablauf der Karenzzeit noch ins Ziel kam. Und ja, das ist halt natürlich die perfekte Mischung aus allem, ne? Also du hast halt, um jetzt mal fies zu sein, ist es ja genau das, was wir sehen wollen. Wir haben Dramatik, weil er könnte einfach ausscheiden. Du hast Emotionen von dem Fahrer selbst, aber auch von den Zuschauern. Da kommt natürlich alles irgendwie zusammen, was einen elektrisiert. Und da braucht es auch ehrlicherweise kein Bierpilz und eine Handvoll Bengalos, um Emotionen zu erzeugen, sondern da spricht der Sport für sich und die erzeugt schon selbst die Dramatik, dass da die Gänsehaut
erzeugt. Genau, wie du sagst, auch die Fans haben da auch ihren Beitrag geleistet, da richtig abzugehen und den nochmal, also wenn da gar keiner wäre, dann würde ich wahrscheinlich wieder, ach, weißt du was, morgen schaffe ich sowieso nicht mehr aufs Rad zu stehen, deswegen steige ich jetzt hier ab, diesen Berg fahre ich jetzt nicht mehr, ja. Aber da, denn, also manchmal denkt man sich, jetzt hier gebe ich mir nicht die Blöße, ich hau da jetzt nochmal rein und die Leute schreien nicht nach vorne, das ist dann wieder das, um jetzt nicht auf eine negative Unruhe hier zu enden, wir müssen gleich mal enden, das ist genau das, was ich sehen will. Ja? Und wenn und das selbst, wo es abgesperrt war, hast du die Fans da richtig abgehen sehen? Ich meine, klar, kann natürlich auch vielleicht noch ein bisschen enger sein und sowas, aber im Endeffekt muss es für mich gar nicht alles abgesperrt sein, um auf so ein Fazit zu kommen. Für mich muss es einfach nur sein, dass die Leute ihren Kopf einschalten und nicht ausschalten und ja, gerade wieder das mit der Fahne. Ich glaube, ich hätte das Fahrrad einfach um die Ohren geschmissen. Also so bekloppt, mich da vom Fahrrad zu holen, das wäre ja echt das Schlimmste. Der war ja auch komplett perplex, was mir jetzt passiert, sowas. Weil ich glaube, wenn du das Video nochmal anguckst, denkst du ja auch, also so viel Pech muss man haben.
Ja. Oh, ich fürchte, und dann kann ich den Punkt zumindest für mich abschließen. Ich fürchte, also ich würde mir das wünschen, so wie du sagst, dass die Leute ihren Kopf einschalten. Ich glaube, das wird aber nicht so oft passieren, wie wir uns das wünschen. Deswegen denke ich, ist aus meiner Perspektive, wenn gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder man ist noch ein bisschen restriktiver. Wir hatten ja auch dieses eine Naturschutzgebiet dieses Jahr, wo auch der komplette Schlussanstieg abgesperrt war, was ich dann stimmungstechnisch natürlich schade fand, aber rein sportlich war das irgendwie auch geil, weil die den kompletten schmalen Weg für sich hatten und das komplett sportlich ausfechten konnten. Und das hatte durchaus auch seinen Reiz. Also es war deswegen nicht weniger sehenswert. Da hat die Steigung ja auch für sich gesprochen, wenn man ehrlich ist. Oder es eskaliert halt weiter. Also es ist halt, die Leute werden, wenn jetzt nicht dieses Jahr plötzlich das ganze Peloton in Doping-Vorwürfen zerfällt, werden die Leute dann nächstes Jahr genauso stehen und genauso abfeiern, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, ich glaube, man muss jetzt kein Hellseher sein, um zu sagen, auch da wird es wieder unfassbare Zwischenfälle geben, die sich mit ein bisschen Menschenverstand eigentlich vermeiden ließen.
Ja, oder einfach die Tour de France muss da irgendwie härter durchgreifen bei solchen Sachen, dass sie oder das über das Gesetz härter durchgreifen, keine Ahnung, ob man da irgendwas machen kann, also ich weiß es nicht, aber das irgendwie, anders wirst du dem irgendwie nicht beikommen und es ist ja schon, ja, eine halbe Körperverletzung, wenn du da jemanden vom Fahrrad holst. Das ist, was ich, und da will ich hier nochmal sagen, weil mich das immer wundert. Mich wundert das, dass jetzt keiner wirklich hingeht und irgendjemand vom Fahrrad schubst, den er nicht leiden kann. So, weißt du, was ich meine? Vielleicht schon mal passiert, aber es ist.
Es gab doch mal diesen Vorfall mit Eddie Merckx, glaube ich, wo ihm jemand in die Rippen geboxt hat.
Ja, gut, solche Sachen, dass jemand dich vielleicht anpackt oder sowas, gibt's natürlich hier und wieder schon mal, aber. Ich meine, du könntest doch theoretisch hingehen und wenn du Pogacar nicht leiden kannst oder übelster Wingegaard-Ultra bist oder sowas, dann ziehst du den einfach mal vom Fahrrad. Das geht ja ganz schnell. Und dass da noch nichts passiert ist, das ist für mich echt eigentlich ein Wunder. Und wir hoffen einfach mal, dass es nicht irgendwie die nächste Stufe der Eskalation ist. Und deswegen.
Ich hoffe, eure Hörer sind brav genug, dass ihr da jetzt niemanden angelegt habt. Bei der nächsten Challenge am Berg zu stehen und da jemanden vom Fahrrad zu holen.
Aber ich denke, den Leuten mal,
das ist nicht eure Hörerschaft.
Um den Leuten noch ein bisschen Wind aus dem Segel zu nehmen, die das jetzt hören. Ich glaube, da gibt es so viele Fahrradenthusiasten, du kommst da nicht mehr lebendig den Berg runter, wenn du da jemand absichtlich vom Fahrrad holst. Das könnte natürlich vielleicht nicht mehr der Medaille sein, warum es noch keiner gemacht hat. Gell? Also ich glaube, wenn du da genau deine Pinot-Fans hast und daneben ziehst du vom Fahrrad, ich glaube nicht, dass du weit kommst.
Ja, oder auch wenn man sich anschaut, diese Dame mit ihrem Allee-Opi-Omi-Schild, wie die ja nachher quasi schon auf sozialen Medien, und das fand ich dann natürlich auch drüber, die war ja praktisch im Internet fast schon wie zu Fahndung ausgeschrieben. Da gab es ja unter Radsport, ich nenne es jetzt mal nicht mal Fans, sondern ja, irgendwelchen Leuten im Internet gab es ja fast, also hatte ja schon fast eine Hetzkampagne, dass die versucht wurde, nicht nur die Person ausfindig zu machen, sondern als sie ausfindig gemacht wurde, ja auch der Arbeitgeber kontaktiert wurde und weiß der Geier was. Also das hat ja natürlich ganz schnell auch Ausmaße angenommen, wo man denkt, dass die Person hat das ja nicht absichtlich gemacht. Es war komplett unnötig und unbedacht. Aber die wird das, glaube ich, auch nicht nochmal tun. Dafür ist sie zu sehr Meme geworden und die Radsportwelt wird sie nie wieder vergessen. Das Internet, das ist ein Phänomen. Man muss ja
selber Richter spielen, dafür gibt es andere Leute und ich glaube, die wird da schon, die Polizei hat ja sich ein bisschen, sag ich mal, war ja da auch hinterher, von daher muss man da jetzt nicht selber noch der Frau das Leben zur Hölle machen. Im Endeffekt muss man bedenken, du kannst immer selber in so eine Situation kommen, auch vielleicht unabsichtlich und dann, ey, ja. Gut, Daniel, wir müssen jetzt mal hier aufhören. Anschlusstermine. Ja. Super. Dann danke ich dir sehr vielmals, dass du hier warst. Und natürlich nicht zum letzten Mal. Wir wiederholen das nochmal. Ich habe auch schon eine ganz gute Idee, aber dazu später mehr.
Alles
gut,
klar.
Und dann verabschiede ich mich von dir und von euch und wünsche euch einen schönen
Danke für die Einladung. Ciao.